Der letzte Vortrag soll jetzt konkret über, mit einem Beispiel über die Kreuzesnachfolge bzw. diese Anteilnahme am Sühneopfer Jesu beschreiben. Und es geht um eine große Heilige, die ich sehr verehre, die heilige Edith Stein, eine Schwester, unsere Schwester Petra. Der Ordensname von Edith Stein war Teresa Benedicta vom Kreuz. Sie war Karmelitin. Wer kennt Edith Stein? Na, die meisten, ja. Aber ich gehe noch drauf ein. Also wer zu Beginn, wer war Edith Stein? Zunächst einmal war sie eine von vielen. Es waren 6 Millionen Menschen, die ermordet wurden, weil sie Juden waren. Und eine davon war Edith Stein. Ihr Leben war kein geradliniger Weg, aber in allem, was Edith Stein tat, suchte sie die Wahrheit. Das war so ihr Weg, die Suche nach der Wahrheit. Mit vorläufigen Antworten und unverbindlichen Ratschlägen fand sie sich nicht ab. Sie erkannte auch, weil sie war doch große Philosophin auch, die Fragwürdigkeiten der großen Ideen, in Anführungszeichen der Philosophen, und auch die Vergänglichkeit der Bedeutung der Denker und Philosophen. Sie gab aber keine Ruhe, bis sie etwas entdeckte, was unvergänglich und nicht mehr hinterfragbar war. Und das war natürlich Jesus Christus. Sie folgte dem Unbedingten ohne Bedingung und fand am Ende eine kleine, einfache Wahrheit, wie sie das selbst nennt, wie man es anfangen kann, an der Hand des Herrn zu leben. Edith Stein war vor allem eins, sie war jemand, ein Mensch, der mit dem Glauben, mit seinem christlichen Glauben ernst gemacht hat und ist tatsächlich bis unters Kreuz. Kurzer biografischer Abriss ihres Lebens, damit ihr euch ein bisschen auskennt, die meisten wissen es eh schon. Edith Stein wurde am 12. Oktober 1891 als jüngstes von 8 Kindern in einer kleinbürgerlichen jüdischen Familie in Breslau geboren, in Schlesien, das ist heute Polen. Als begabte Schülerin machte sie ein glänzendes Abitur und begann 1911 mit dem Studium der Philosophie. Sie machte rasch Karriere und war eine bekannte und geachtete Stimme innerhalb der deutschsprachigen Philosophie ihrer Zeit, die in der Blüte war zu der Zeit, und verfasst viele Werke. Also das war kurz nach Kant und sowas. Also es war wirklich eine Zeit, wo die deutsche Philosophie die Philosophie war. Sie machte rasch Karriere. Also sie war wirklich eine gehörte Stimme und wohlgemerkt war die Philosophie zu der damaligen Zeit, Anfang des 20. Jahrhunderts, völlig von Männern dominiert. Also sie war da als Frau. Darauf gehe ich jetzt nicht so ein, aber sie war auch wirklich eine, die sich eingesetzt hat für die Rechte der Frau im christlichen Sinne, nicht wie heute. Also sie im christlichen Sinne, sie hat um die Rolle der Frau gewusst, aber sie hat sich eingesetzt, dass es eben auch in richtiger Weise menschlich zugeht. Verschiedene Rollen, aber trotzdem natürlich auch die Frau als kein Mensch zweiter Klasse. Also sie hat sich da sehr eingesetzt. Wie gesagt, das nur am Rande. Edith Stein schreibt später dann, dass sie in ihrer Jugend radikal ungläubig war. Und das bereut sie auch sehr später. Also sie hat überhaupt eine jüdische Familie, die Mutter war recht fromm, so, aber sie hat damit überhaupt nichts anfangen können. Sie war eine Ungläubige. Und sie suchte eben durch die Philosophie Antworten zu finden auf ihre tiefen Fragen. Sie stieß dabei aber an Grenzen, weil die Philosophie keine tragfähigen Antworten geben kann, vor allem da, wo sie jetzt zerbricht, auch oder ihr Gedanken, ihr tragendes Fundament zerbricht. Sie war im Ersten Weltkrieg als Sanitäterin und dort verliert sie den Glauben an den Sinn. Also sie sieht da gar nichts mehr Tragendes im Leben. Sie war auch von Depressionen geplagt und hatte auch Suizidgedanken. Diese Zeit nach dem Ersten Weltkrieg beschreibt Edith Stein später als eine Wüstenwanderung, weil es so der Weg durch die Wüste zu Gott war. Und sie tastete sich 1918 bis 21, eben nach dem Ersten Weltkrieg, seelisch durch die Wüste und fand Zugang zu christlicher Literatur. Sie hat dann sich beschäftigt mit dem Neuen Testament, mit Augustinus, mit Kierkegaard, mit Teresa von Avila. Wie gesagt, sie hatte immer noch natürlich den denkenden, verstandesmäßigen Zugang zum Glauben, aber trotzdem hat sie da schon was gefunden, weil unser Glaube ja nicht unvernünftig ist. Also auch die Vernunft kann ein Zugang zum Glauben sein und das macht Edith Stein auch deutlich. Also sie hat diesen Zugang, aber trotzdem hat sie sich damit beschäftigt und wurde dort auch davon angezogen, auch von der christlichen Literatur. Und in einer Nacht im Juni in Bergzabern, das ist, soweit ich weiß, an der holländischen Grenze, 1921, entschied sie sich, taufen zu lassen. Und diese Nacht, sie spricht nicht drüber, aber es muss in dieser Nacht eine ganz, ganz tiefe geistliche Erfahrung gemacht haben. Also vielleicht eine Vision oder was auch immer. Aber ihr war es klar, nach dieser Nacht in Bergzabern im Juni 21, ich muss mich taufen lassen. Und so wurde sie am 1. Januar 1922 katholisch getauft und am 2. Februar 1922 gefirmt. Sie hat sich weiter mit Philosophie beschäftigt, hat aber eben das aus der Perspektive des Glaubens auch betrachtet. Und ihre Suche nach Wahrheit, nach dieser Tiefe, auch nach der Tiefe der Wahrheit im Glauben, hat sie dann auch ins Kloster geführt. Sie war immer verbunden natürlich mit der Kirche und sowas, aber sie hat dann irgendwann auch entschieden, sie möchte ins Kloster gehen, sie möchte in den Karmel in Köln-Lindenthal eintreten und ist auch eingetreten am 14. Oktober 1933. Ist sie Karmelitin geworden und nimmt den Ordensnamen Theresia Benedicta Acruce an, also Theresia Benedicta vom Kreuz. Das verbindet sie mit unserem Gründer, Paul vom Kreuz, der Titel. Aufgrund der politischen Situation in Deutschland wurde sie für sie als Jüdin zunehmend gefährlicher. Und die Schwestern, ihre Mitschwestern im Karmel in Köln, suchten für sie einen Zufluchtsort im Ausland. Und so wird sie am 31. Dezember 1938 in den Karmel nach Echt in den Niederlanden gebracht. Dort lebt sie dann bis zu ihrer Verhaftung. Seit 1939 lebt auch ihre Schwester Rosa im Karmel in Echt. Also auch wegen der Verfolgung ist sie dort. Sie ist aber keine Karmelitin, sie lebt aber dort mit, weil es dort sicherer ist für sie, seit 1939. Und im Mai 1940 fiel die deutsche Wehrmacht in den Niederlanden ein und die jüdischen Bürger wurden registriert, so auch Edith und Rosa Stein. Am 26. Juni 1942 wird in den katholischen Gottesdiensten in den Niederlanden ein Hirtenbrief der niederländischen Bischöfe verlesen, der gegen die Deportation holländischer Juden protestiert. 26. Juli 1942 und einen Tag später, am 27. Juni 1942, wird die Deportation von 721 katholischen Juden beschlossen in den Niederlanden. Also sie war ja katholische, also Judenchristin sozusagen. Und so ist es am 2. August 1942, dass Edith und Rosa Stein von der Gestapo verhaftet werden und zunächst in das Zwischenlager Westerbork und am 7. August nach Auschwitz gebracht werden. Bereits kurz nach der Ankunft in Auschwitz, am 8. und 9. August 1942, werden Rosa und Edith Stein, sie waren ja schon Ende 50 und ihre Schwester war über 60 schon, aufgrund ihres Alters wurden sie aussortiert und gleich in die Gaskammer gebracht. Und wurden dann verbrannt in einer Grube. Am 1. Mai 1987 sprach Papst Johannes Paul II. Sie selig und am 11. Oktober 1998 hat er sie heilig gesprochen. Zunächst einmal, das waren jetzt die biografischen Daten, die einem schon sehr nahe gehen, wenn man das hört. Aber wir sind in der Kreuzesnachfolge. Sie ist keineswegs angstvoll gestorben oder unglücklich, sondern sie hat Jesus, ist Jesus nachgefolgt bis unter das Kreuz. Und so wollen wir ein bisschen reinschauen. Das ist nur so am Rande diese biografischen Daten, dass ihr euch auskennt, dass man da ein bisschen eine Vorstellung hat. Eins ihrer bekanntesten Werke und auch ihr letztes Werk, das sie geschrieben hat, weiß jemand, wie das heißt? Schwester Petra? Das letzte Jahr. Sehr gut. Nein, Entschuldigung, ich sage nichts mehr. Aber ich dachte mir, du weißt das bestimmt. Genau. Die Kreuzeswissenschaft. Edith Stein hat hier eins ihrer berühmtesten geistlichen Werke, Kreuzeswissenschaft, am Tag ihrer Verhaftung fertiggestellt. Die Priorin fand damals das Werk, also am 2. August 1942, als die Gestapo sie verhaftet hat. Sie fand das Werk fertiggestellt auf der Schwester Benediktas Schreibtisch und sie hatte wohl bis zum Chorgebet daran geschrieben, die Tinte war noch nicht richtig trocken. Aus dem Chorgebet hat die Gestapo sie binnen Minuten rausgeholt und verhaftet. Die letzten Sätze, die darin geschrieben stehen, für alle. Für alle, die den Mut haben, das Kreuz und den Gekreuzigten zu umarmen. In sie ergießt sich ein göttliches Licht und Leben. Aber weil es unaufhaltsam alles vernichtet, das Kreuz, was ihm im Wege steht, darum erfahren sie es zunächst als Nacht und Tod. Und das ist das, was uns zu schaffen macht, diese Dunkelheit des Kreuzes, der Kreuzesnachfolge. Schauen wir mal rein in dieses Werk der Kreuzeswissenschaft. Die Kreuzeswissenschaft ist keine bloße Theorie, sie ist eine wohlerkannte Wahrheit, eine Theologie des Kreuzes. Wenn das Geheimnis vom Kreuz unsere innere Form wird, so schreibt sie, dann wird sie zur Kreuzwissenschaft. Also wenn das Kreuz, das Geheimnis des Kreuzes, das wir jetzt durchdringen haben, ganz bewusst ist dieser Vortrag zum Schluss jetzt, weil wir sind eingedrungen in dieses Geheimnis des Kreuzes, was natürlich noch dauert, bis wir, meint Theresa von Theresa Benedikta Edith Stein, war da natürlich um einiges mehr drin. Aber sie sagt, wenn es zur inneren Form wird, das Geheimnis des Kreuzes, dann wird es zur Kreuzeswissenschaft. Die Theresa Benedikta vom Kreuz orientiert sich bei dem Werk vor allem an auch einem Karmeliten, einen Heiligen Johannes vom Kreuz. 1542, das 400-jährige Geburtstag Johannes vom Kreuz, zu diesem Anlass hat sie es verfasst. Von 1542 bis 1591 hat er gelebt. Und Johannes vom Kreuz, wer weiß denn, womit er sich hauptsächlich beschäftigt? Ja, ihr habt es gehört?
Mit der dunklen Nacht.
Genau, die dunkle Nacht. Die Nacht des Glaubens, beziehungsweise die Nacht der Sinne, die Nacht des Geistes und die Nacht des Glaubens. Das ist eben dieses Verborgene des Kreuzes. Wir haben schon natürlich jetzt viel erkannt, aber trotzdem bleibt das Kreuz für uns etwas Dunkles, etwas Verborgenes, was für uns schwierig ist, sich zu nähern, wo vieles im Dunkeln liegt. Also er nennt dazu Johannes vom Kreuz drei Nächte, die Nacht der Sinne, die Nacht des Geistes und die Nacht des Glaubens. Und da möchte ich mal mit euch ein bisschen drauf schauen, weil es für die Nachfolge als Christ auch wichtig ist, fürs geistige Leben, diese Nacht im Glauben. Weil wir erfahren das oder deuten das oft falsch, wenn die Nacht im Glauben kommt, wenn es dunkel wird auf einmal, wenn das Gefühl, wenn die Freude weg ist oder sowas. Viele von euch kennen diese Erfahrung, denke ich, wenn auf einmal die Freude im Glauben weg ist und man denkt, mein Gott, was ist denn los? Habe ich was falsch gemacht? Wo habe ich denn gesündigt? Oder was habe ich denn gemacht? Da ist wirklich zu wissen, das richtig einzuordnen, warum das so ist. Dass es eben nicht immer eine Ursache hat, sondern dass es wirklich ein Weg ist, der uns auch in die Tiefe des Geheimnisses des Kreuzes, auch in die Dunkelheit des Kreuzes reinführen soll. Die erste Nacht ist die Nacht der Sinne. Man muss auch dazu wissen, das ist nicht so zu verstehen, dass das unbedingt genauso kommen muss alles, damit wir im Glauben wachsen. Also nicht, dass man denkt, ja, ich habe die Nacht der Sinne noch nicht erlebt, bin ich jetzt noch nicht so weit oder bin ich noch nicht vorangeschritten auf dem Glaubensweg. Das vermischt sich ja immer. Es kommt mal die Nacht der Sinne, dann die Nacht des Glaubens, Teile, Dinge davon, dann die Nacht des Geistes. Also das spielt so zusammen. Aber es ist ein Weg auf in unserem Glauben, den jeder irgendwo auch zumindest anteilmäßig durchgeht. Und deswegen ist es wichtig auch zu sehen, dass es da nicht daran liegt, dass wir jetzt was falsch gemacht haben oder sowas, sondern dass es auch ein Wachstum im Glauben ist, in der Reife des Glaubens. Also die Nacht der Sinne, das haben, denke viele schon von uns erlebt. Der christliche Weg führt weg vom, in Anführungszeichen, normal Religiösen. Wir haben Freude im Glauben gehabt, gerade nach Bekehrung ist es oft so, Freude im Glauben, und da viele Neubekehrte erschrecken dann, wenn das weg ist, diese Freude, das Gefühl und oh, ich fühle so viel und Gebetsabend ist so toll und auf einmal ist es nicht mehr. Dann denkt man, was ist jetzt los? Ich habe es selber erlebt. Also, von daher, ich bin ja selber auch ein Spätbekehrter oder Spätantwortender, wie sagt man? Naja, wie auch immer. Also der christliche Weg führt in der Nacht der Sinne weg vom normal Religiösen. Er trocknet einfach aus. Eine Trockenheit wie in der Wüste. Die reinigende Trockenheit der dunklen Nacht, also reinigende Trockenheit, das ist wichtig, verliert als erstes den Geschmack. Und hierzu schreibt Edith Stein, gründliche Heilung erfährt die geistliche Habsucht. Die geistliche Habsucht, wenn man an keinerlei Übungen mehr Geschmack findet, man wird sehr mäßig. Die geistliche Habsucht kann nämlich auch sein, ah, ich muss da auf das Prayer Festival, ich muss dahin, da ist Abend der Barmherzigkeit, ach, da ist ein Vortrag, da sind Exerzitien. Das ist geistliche Habsucht, weil da geht es mir gut, da erfahre ich was. Und ah, der Anton predigt immer so schön oder ein anderer oder was auch immer. Und da muss ich unbedingt hin, damit ich irgendwie was spüre. Da geht es mir gut, wenn ich da bin. Geistliche Habsucht, muss man aufpassen. Und eben diese Heilung erfährt man davon, wenn eben das auf einmal austrocknet. Ja, war jetzt ganz nett, der Gebetsabend, aber so richtig mitgerissen hat es mich jetzt auch nicht. Aber trotzdem war ich da und das ist das Wichtige. Man lernt wirklich auch mäßig Geschmack sozusagen zu finden, also mit dem Mäßigen sich zufrieden zu geben. Die Sinne werden aber nicht ausgetrocknet, weil sie schlecht wären. Also natürlich sind erhebende Erfahrungen bei Gebetsabenden gut und auch Geschenk Gottes. Sie sind der Geschenk Gottes, aber das eben Freiwerden davon, das dient der Läuterung oder dieses Austrocknen. Wir werden geläutert eben von der geistlichen Habsucht. Gewonnen wird so ein Verlangen nach Einsamkeit und Ruhe. Und ihr habt jetzt geschenkt bekommen, Einsamkeit und Ruhe, damit die Seele frei und ungehindert von allen Erkenntnissen und Gedanken zur Ruhe kommt. Das ist der Hintergrund des Schweigens zum Beispiel. Damit die Seele frei und ungehindert von allen Erkenntnissen und Gedanken zur Ruhe kommt. Deshalb habe ich euch auch gesagt, lasst am besten das Handy aus. Es genügt der Seele, in einem ruhigen und liebenden Aufmerken auf Gott zu verharren, ohne jede Besorgnis, Tätigkeit und übermäßiges Verlangen, Gott wahrzunehmen und zu kosten. Genau, das ist es. Ah, ich habe nicht genug gebetet, ich spüre Gott nicht mehr, ich muss noch einen Rosenkranz beten. Haben wir schon ein paar Mal gehört, dieses Leistungsdenken im Gebet. Darum geht es nicht. Die gewonnene Freiheit in der Nacht der Sinne ist Leere mit 2e und Ruhe. Gewonnene Freiheit ist Leere und Ruhe. Es gibt ja nichts Schöneres, als innerlich leer zu sein, nicht voll mit Gedanken, mit Sorgen, mit was weiß ich, Organisationsideen, sondern wirklich mal in einer Leere zu sein und ruhig zu sein. Das ist die gewonnene Freiheit durch die Nacht der Sinne. Ich denke, das haben die meisten Christen erleben das tatsächlich und ich glaube, die meisten von uns auch schon. Die Nacht des Geistes, da wird es dann schon ein bisschen heftiger, kann man sagen. Hier kommt eben die Fähigkeit des gliedrigen Denkens abhanden, die den Menschen sich einen Begriff von Gott machen lässt. Also wir können auch verstandesmäßig nicht mehr wirklich uns ein Bild machen, einen Begriff von Gott. Irgendwie Gott ist ja das nachforschende Denken oder die Hilfe der Einbildungskraft führt zu keinem Ergebnis. Wir können uns kein Bild mehr von Gott machen. Das ist meistens auch da, wo wir erkennen, dass Gott viel größer ist, als wir ihn uns die ganze Zeit vorgestellt haben. Das Ergebnis in der Nacht des Geistes ist die Hilflosigkeit in der Weglosigkeit und Leere. Also wir können uns auch mit unserem Verstand nicht mehr orientieren. Wir sind hilflos. Wir sind da wirklich ja, hilflos ausgeliefert. Ihr seht, es geht immer darum, frei zu werden von Dingen. Keine eigene Sicherheit mehr zu finden. Innerlich wächst aber in der Nacht des Geistes eine neue Haltung, nichts Gegenständliches, nichts Greifbares. Die Seele wird unterwürfig gegenüber Gott und gehorsam. Sie wird unterwürfig und gehorsam. Sie sehnt sich nach Belehrung, um auf den rechten Weg zu gelangen. Sie sehnt sich nach Belehrung von Gott, um auf den rechten Weg zu gelangen. Diese Sicherheit, das habe ich immer so gemacht, das hat immer funktioniert, die bricht weg. Es ist dann wirklich so eine Unterwürfigkeit und Gehorsam. Ah, Jesus, du führst mich jetzt andere Wege, dann höre ich mal auf dich. Demut gehört auch dazu, ne? Anzuerkennen, dass Gott es besser weiß als wir. Die Seele erkennt und akzeptiert ihre Unvollkommenheit und es entschwinden Verwirrung und Unruhe und es zieht ein tiefer Friede ein und eine ständige Erinnerung an Gott. Die Erinnerung an das, was er getan hat, trägt uns oder was wir erlebt haben oder dass Gott einfach gegenwärtig ist, auch wenn wir uns kein Bild von ihm machen können, auch wenn wir ihn nicht uns einbilden können oder vorstellen können, wir wissen, er ist da. Das ist die Nacht des Geistes. Es zieht ein tiefer und die Frucht davon ist der tiefe Friede, der einzieht, die ständige Leben in der Gegenwart Gottes sozusagen. Und Verwirrung und Unruhe schwindet, weil wir nicht immer sagen, ich muss mir jetzt einen neuen Plan für mein Leben aufbauen, ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie geht das jetzt und sowas. Das ist wirklich auch, Wolfgang, du beschäftigst dich sehr damit, nach der Vorsehung leben. Also sich von der Vorsehung auch wirklich führen lassen. Nicht in einer unvernünftigen Weise, sondern einfach in einem Vertrauen, in einem Gehorsam und in einer Demut vor Gott. Das ist die Nacht des Geistes. Hier sehen wir schon, das ist schon einiges schwieriger, da sich drauf einzulassen. Wo es dann aber ganz dunkel wird, ist die Nacht des Glaubens. Und da gibt es einige Heilige, die das erlebt haben, unter anderem Edith Stein, aber auch die Teresa von Lisieux, Mutter Teresa, Paul vom Kreuz auch. Also es gibt einige Heilige, die das so erlebt haben. Wo es dann ganz dunkel wird, ist die Nacht des Glaubens. In der Nacht des Glaubens wird das Brett religiöser Sicherheit unter den Füßen weggezogen. Das Brett religiöser Sicherheit wird unter den Füßen weggezogen. Der Seele werden Glaubenswahrheiten vorgelegt, die über jedes natürliche Licht erhaben sind und allen menschlichen Verstand ohne jedes Verhältnis überragen. Der Seele werden Glaubenswahrheiten vorgelegt, die über jedes natürliche Licht erhaben sind und allen menschlichen Verstand ohne jedes Verhältnis überragen. Also wir können das, was unsere Seele irgendwie erahnt, überhaupt nicht begreifen, weil es unseren Verstand völlig überragt. Den menschlichen Verstand, ohne jedes, also die Größe, das ist wirklich die Erkenntnis dieser absoluten Größe Gottes. Und daher ist dieses überhelle Licht, diese Erkenntnis, die uns Gott schenkt in der dunklen Nacht des Glaubens, dass der Seele eben im Glauben zuteil wird, ist natürlich dieses überhelle Licht, kommt der Seele vor wie dunkle Finsternis. Weil das Größere, dieses helle Licht, das geringere, das bisschen Licht, was wir so, was uns Orientierung gegeben hat, überwindet, wegnimmt. Und so wird's dann, kommt es uns vor wie eine dunkle Finsternis, in der wir sind, weil wir nicht verstehen, was Gott uns gerade offenbart, was er uns eben schenken will. Der Glaube an Gott kann eben nicht bemessen werden wie ein Glaube an einen Gegenstand. Wenn wir jetzt sehen, zum Beispiel, ich sehe jetzt dieses Buch, dann kommt die Erkenntnis des Buches von mir. Ich sehe das, ich erkenne das, ich ordne es ein. Der Gegenstand, das Buch in dem Fall, nimmt sein Maß an meinem Ich. Bei Gott ist es aber andersrum. Gott kann das Maß nicht an unserem Ich nehmen, weil er um einiges größer ist, um Vielfaches, unendlich größer. Deswegen kann der Glaube an Gott nicht bemessen werden wie ein Glaube an einen Gegenstand. Und das ist das, was viele Heilige dann und was in der dunklen Nacht eben des Glaubens geschieht. Dass einem das einfach auf einmal klar wird, wie groß Gott ist. Dass er wirklich über einiges, über Vielfaches erhaben ist. Der Glaube ist im wahrsten Sinne des Wortes fassungslos. Wir können Gott nicht fassen. Für die Seele ist es eine völlig dunkle Nacht. Glaube ist in der dunklen Nacht des Glaubens Zustand des Verlustes, nämlich der Verlust der eigenen Maßstäblichkeit oder der Verlust seiner selbst. Wir verlieren uns selbst immer mehr. Wie gesagt, es geht immer noch um Kreuzesnachfolge. Wir schauen auf das, was Jesus quasi uns zeigt, die Fülle der Liebe, was das bedeutet. Sich selbst ganz zu verlieren, das ist das, was wir gerade durchgehen in der dunklen Nacht. Glaube ist Zustand des Verlustes, nämlich der Verlust der eigenen Maßstäblichkeit und der Verlust seiner selbst. Glaube ist ein Aushalten eines Abstandes zu Gott, den man selber nicht überbrücken kann. Glaube ist ein Aushalten eines Abstandes zu Gott, den man selbst nicht überbrücken kann. Das ist diese völlige Hilflosigkeit, dieses völlig von sich aus nichts mehr von sich zu erwarten. Paul vom Kreuz nennt es immer, auch Edith Stein, das eigene Nichts erkennen. Paul vom Kreuz, unser Gründer, wie gesagt, er hat auch diese Erfahrung gemacht, hat immer gesagt, das Nichts, mein Nichts, muss ihm alles Gottes aufgehen. Aber dazu müssen wir erstmal wirklich in dieses Nichts vordringen, wie er das gemeint hat. Glaube ist ein Aushalten eines Abstandes zu Gott, den man nicht überbrücken kann. Und das auszuhalten, das ist das Kreuz. Das ist sehr schwer für uns, weil wir gewohnt sind, selber immer was zu tun. Und Edith Stein schreibt in ihrem Werk Kreuzeswissenschaft, ich lese es vor, ein bisschen längeres Zitat, eben über dieses Aushalten eines Abstandes zu Gott, den man nicht selber überbrücken kann, stützt sie, die Seele, meint sie damit, sich noch auf ihre eigenen Kräfte, so bereitet sie sich nur Schwierigkeiten und Hindernisse. Für ihr Ziel ist das Verlassen des eigenen Weges gleichbedeutend mit dem Betreten des wahren Weges. Ja, das Streben, das Sterben zum Ziel und das Aufgeben seiner eigenen Art ist schon das Ankommen an jenem Ziel, das keine Art hat. Und das ist Gott. Denn die Seele, die diesen Stand erreicht hat, kennt keine Arten und Weisen mehr. Noch hält sie daran fest. Ja, sie kann nicht einmal daran festhalten. Durch das Hinausgehen aus ihren natürlichen Schranken, innerlich und äußerlich, geht sie ohne Schranken ein in das Übernatürliche, das auch keinerlei Art und Weise mehr kennt, weil es in seinem Wesen alle Arten besitzt. Soll ich es nochmal vorlesen? Ich glaube, grundsätzlich wisst ihr, worum es geht. Ne? Also, genau. Genau, wir sind ja auch nicht in der Nacht des Glaubens. Man muss nicht alles verstehen. Genau, also es ist nur, wie gesagt, es geht hier darum, auszuhalten, dass es einen Abstand zu Gott gibt, den wir nicht überbrücken können. Und wenn wir uns auf unsere eigenen Kräfte stützen, bereiten wir uns selbst nur Schranken und Hindernisse. Das Ziel ist, sich selbst wirklich zu verlassen, sich selbst loszulassen, alles, was wir immer tun wollen, und zu sehen, dass wir dann dort ankommen, bei dem, wo es keine Art und Weise, wie etwas zu handeln ist, mehr gibt. Das ist Gott. Er braucht keine Art und Weise, weil er alles kann. Er ist allmächtig. Und das ist das Ziel. Und solange wir dieses Ziel versuchen, mit unseren menschlichen Kräften zu erreichen, werden wir es nie in vollkommener Weise erreichen. Das heißt nicht, dass wir jetzt nicht irgendwie geborgen werden in Gott. Darum geht es nicht. Aber es geht ja darum, wir schauen aufs Kreuz. Es geht darum, diese Gipfel der Liebe, sich danach auszustrecken, mehr und mehr dahin kommen. Da, wo Jesus war, diese absolute Freiheit auch am Kreuz, ganz in der Liebe zu sein, obwohl er die krassesten körperlichen Schmerzen und seelischen Schmerzen hat. Weil das alles nebensächlich wird. Das Ich ist nicht mehr wichtig. War ganz beim Du des Vaters. Aber auch in seinen Kämpfen, und da werde ich morgen noch ein bisschen in der Predigt drüber sagen, er hat auch am Kreuz geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der Menschliche, die Seele, die noch schreit danach: warum hast du mich verlassen? Die Seele, die weiß, sie kann selbst nichts tun. Aber er vertraut, das ist das Entscheidende. Und schließlich, also es geht da nicht darum, da stehen zu bleiben, sondern es hat ja einen Sinn, warum uns Gott durch diese dunkle Nacht des Glaubens, wem auch immer diese Gnade zuteil wird, führt. Er will ja was damit erreichen, er will ja uns weiterführen damit. Und schließlich kommt dann, wenn wir eben dieses sich selber wirklich auch loszulassen, kommt etwas unbegreiflich Bleibendes, der Weg der gediegenen Vollkommenheit. Und das ist der Kreuzweg, die Via Crucis selbst. Wirklich auf diesem Weg des Kreuzes zu sein. Und das ist das reine geistige Kreuz, die Blöße der Armut im Geiste Christi. Das ist wirklich wie Christus am Kreuz, ganz frei, nichts mehr hält ihn im Menschlichen bei sich. Und das nennt Johannes vom Kreuz Annihilatio, Vernichtung des eigenen Ich. Paulus sagt dazu Kenosis, das Leerwerden an sich selbst. Das Leerwerden an sich selbst. Wie gesagt, wir sprechen hier in geistigen Sphären, die wahrscheinlich keiner von uns erreichen wird. Also es geht ja nur darum, das jetzt mal auch wieder nachzuvollziehen, wo Jesus war am Kreuz, auch geistig. Was das Kreuz bedeutet. Also wie gesagt, manche Seelen bekommen diese Gnade auch durch die dunkle Nacht des Glaubens, ganz mit Jesus auch am Kreuz vereinigt zu werden. Zum Beispiel, da seht ihr das Bild auf der Kerze, ich muss noch aufpassen, ich nichts verschlappe. Kennt das auch mit Franziskus, das gleiche Bild. Jesus umarmt Paul vom Kreuz herab. Er zieht ihn an sich ans Kreuz. Wir kennen das Bild. Damit ist genau das gemeint, dass wir ganz beim Herrn sind, an seinem Kreuz wirklich das alles auch annehmen, nichts mehr selber irgendwie entscheiden wollen, sondern wirklich ganz im Willen Gottes sind, auch am Kreuz. Und Edith Stein schreibt, jetzt kommen wir auch von der dunklen Nacht, was wir jetzt betrachtet haben, im Glaubensleben hin zum Herrn. Kein Menschenherz ist je in eine so dunkle Nacht eingegangen wie der Gottmensch in Gethsemane und auf Golgotha. In das unergründliche Geheimnis der Gottverlassenheit des sterbenden Gottmenschen vermag kein forschender Menschengeist einzutreten. Also in diese Gottverlassenheit, wenn wir es wirklich begreifen, was der Herr in seiner Passion durchgemacht hat, wollen wir aus eigenen Stücken da nicht hin. Das ist eben genau, und wir können es auch gar nicht. Das ist genau das, was ich jetzt ein paar Mal gesagt habe, dieses sich ziehen lassen. Da können wir uns nur noch von Gott ziehen lassen, um ganz mit Christus vereint zu sein. Das ist was, was wir aus eigener Kraft und auch aus eigener Entscheidung nie machen würden. Aber dann ist eben noch nicht in der Vollendung. Ne? Aber das, wie gesagt, darum liebt uns Gott nicht weniger, wenn er uns nicht da jetzt hinführt, sondern es ist eine Gnade, die manchen halt zuteil wird und die sich vor allem, das werden wir dann noch sehen, im Martyrium bewährt. Der Mensch kann sich zur Kreuzigung ausliefern, das schon, aber er kann sich nicht selbst kreuzigen. Ist auch interessant, ne? Er kann sich der Kreuzigung ausliefern, er kann sich aber selbst nicht kreuzigen. Das, was als aktive Nacht begonnen hat, muss durch die passive Nacht vollendet werden, das heißt durch Gott selbst. Also nur Gott kann uns da durchführen, durch die Nacht des Glaubens. Und genau darum geht es auch, sich von Gott führen zu lassen. Deswegen ist es auch immer wichtig, jetzt am Rande nur, dass wir uns nicht selber, also Gott führt uns schon, wenn er das möchte, zu unseren Kreuzen. Wir müssen die uns nicht selber suchen, um nachzufolgen auf dem Kreuzweg. Er führt uns. Und manchmal ist das Kreuz äußerlich überhaupt nicht sichtbar. Es hat gar nichts zu tun mit der Sinnlichkeit, sondern es kann in der Nacht des Geistes sein oder in der Nacht des Glaubens. Sich selber auszuhalten, ist manchmal das schwerste Kreuz. Und eben diesen unüberwindlichen Abstand auszuhalten zu Gott, das ist ein sehr schweres Kreuz. Aber wie gesagt, das ist, wenn Gott jemandem die Gnade zuteil werden lässt, dann gibt er uns auch die Kraft dazu und führt uns dadurch. Wir dürfen uns immer geführt und getragen wissen, auch wenn wir es weder spüren, noch verstehen, noch glauben. Aber er führt uns. Edith Stein nennt es dann, gerade was zum Ende in dieser Nacht des Glaubens passiert, nennt sie das die Kraft des Paradoxen. Wie kann in diesem Augenblick, vor allem, wie kann man sehen, in der Gottverlassenheit Jesu am Kreuz oder in Gethsemane, wie kann man da irgendwie Kraft, wie gesagt, Gottes Kraft, wahrnehmen? Und sie nennt es die Kraft des Paradoxen. Die Voraussetzung, dass einem diese Kraft des Paradoxen zuteil wird, also wie beim Martyrium oder wie am Kreuz oder wie in Gethsemane beim Herrn, ist die ausdrückliche Unzulänglichkeit von Sinnen, Fantasie, Verstand, Wille gegenüber allem, was Gott betrifft. Also, dass wir wirklich auch nicht mehr selber irgendwas tun können, uns dessen auch wirklich das bewusst sind. Sie schreibt, darum muss man, um zu Gott zu gelangen, vielmehr dahin trachten, nichts zu verstehen, als verstehen zu wollen. Eher blind werden und sich in Finsternis versetzen, als die Augen öffnen. Das heißt nicht, sich nicht mit dem Glauben zu beschäftigen, sonst könntet ihr jetzt alle wieder heimgehen, wenn die Tage sinnlos. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, wenn wir gemerkt haben, dass unser Verstand eben nur begrenzt, sehr begrenzt verstehen kann und eigentlich die Gnade des Ziehenlassens das Eigentliche ist, da ist es dann gescheiter, eben nicht zu sagen, ja, eben, ich muss jetzt auf noch Exerzitien, da ist ein Vortrag, da ist was. Übrigens mit diesen vielen Vorträgen, die es auch online gibt und sowas, das ist schön und gut. Aber nehmt euch das zu Herzen, dass es manchmal auch dran ist, eben nicht was verstehen zu wollen im Glauben, sondern es einfach mal auszuhalten. Deswegen auch, irgendjemand hat mich gefragt, was soll ich jetzt machen, wenn was hochkommt im Schweigen? Dem Herrn geben, das auch auszuhalten, dass jetzt nicht sofort jemand eine Antwort gibt. Dieses nicht sofort alles verstehen wollen, sondern wirklich sagen, ich nehme das jetzt an. Und das ist die wahre Weisheit, das ist diese Unterwürfigkeit gegenüber Gott. Erst dann, wenn wir wirklich hier sind, nicht alles selber machen, wirklich in unserem Nichts angekommen sind, in der Vernichtung, wie es Johannes von Kreuz nennt, erst dann überwindet Gott von sich aus den ungeheuren Abstand und er blendet die innere Wahrnehmung mit einem Strahl der Finsternis, schreibt sie. Also wenn wir wirklich unser Nichts uns eingestehen, dann kann das alles Gottes uns wirklich auch anziehen, weil wir dann auch zulassen, dass er uns anzieht. Das ist das, was Paul vom Kreuz immer sagt, dieses Niente tutto auf Italienisch, nichts und alles. Ich bin das Nichts, Gott ist das alles. Er zieht mich. Er zieht mich ans Kreuz, wie auf dem Bild. Er tut es. Aber erst dann, wenn wir uns unser Nichts eingestehen. Das heißt nicht, dass wir wertlos sind. Das nicht. Nichts heißt nicht Wertlosigkeit. Nichts sein heißt im Vergleich zu Gott ein kleines Würmlein zu sein. Aber trotzdem in unserer Kleinheit, in unserer Nichtigkeit unendlich geliebt von Gott. Und das macht uns zu dem, was wir sind, geliebte Kinder Gottes. Und deswegen können wir auch die Fülle der Liebe Gottes erst dann, also die absolute Fülle bis zum Letzten erst dann aufnehmen, wenn wir nichts mehr von uns selber beitragen wollen. Wie gesagt, nichts, das Nichts, von dem hier die Rede ist, ist nicht wertlos, sondern geliebtes Kind Gottes. Aber die Erkenntnis der eigenen Kleinheit und Schwachheit. Nur das Nichts des Einzelnen und seiner Erkenntnis ist die Bereitschaft für das Alles. Nur diese schmerzliche Erfahrung des eigenen Nichts, natürlich ist es schmerzlich, weil wer von uns, bei jedem von euch, bei wem sträubt sich da nichts, wenn er hört, ich bin da nichts? Es sträubt sich was, meine ich so. Bei uns allen wahrscheinlich, denke ich. Ich glaube, jeder hat damit Probleme, das zu hören. Bei jeder sagt irgendwo, ich bin doch wer. Nichts, was soll das? Also, das ist schmerzlich. Die schmerzliche Erfahrung, wirklich sich das einzugestehen, macht sofort gesund. So gesund, dass die erhabenen, fremdartigen Berührungen der göttlichen Liebe empfunden werden. Wir werden dadurch wirklich offen für alles, was Gott uns schenken wird. Die fremdartigen, die unbegreifbaren Berührungen, unbegreiflichen Berührungen Gottes, die weitaus erhabener sind, als wir es uns vorstellen können. Das Problem ist, wenn wir unser geringes Verständnis auf Gott münzen, engen wir ihn so sehr ein. Und je freier wir davon werden, von diesem Gott einzuengen, in unser Leben, in unser Verstehen reinzupressen, desto weniger kann er natürlich tun. Wir haben das ja schon gehört. Er achtet unsere Freiheit. Wenn wir ihm keinen Raum geben, er kämpft sich den nicht selber. Er hilft uns, ihm den Raum zu öffnen, das tut er. Aber es ist eine schmerzhafte Erfahrung. Damit wir ihn eben nicht in unsere menschliche Enge reinpressen. Und dann, wenn wir es wirklich geschafft haben, in diesem Nichts anzukommen, beziehungsweise wir schaffen es ja nicht selber, wenn uns Gott diese Gnade gegeben hat, wenn wir endlich loslassen können, dann kann Gott in seiner Fülle der Liebe, und das ist, was die Mystiker immer, das ist ja Mystik, womit wir uns beschäftigen. Das ist die Tiefe der Liebe Gottes, die Mystik. Und die Mystiker machen ja immer diese Erfahrung, diese ganz, ganz Verzückung, dass sie nicht beschreiben können, weil es dafür keine Beschreibung gibt, weil es überhaupt nicht zu messen ist. Hier ist immer wieder die eigene Maßlosigkeit. Gar nicht zu messen ist mit Worten, mit Begriffen, die es im Menschlichen gibt. Deshalb ist es so wichtig. Alles Verlorene, was wir denken, nichts zu verlieren, was wir die ganze Zeit denken, wir verlieren, wenn wir unser Nichts uns eingestehen, alles Verlorene kommt restlos, aber neu, und zwar verwandelt zurück. Wir verlieren überhaupt nichts. Wenn wir loslassen, verlieren wir nichts, wir gewinnen alles. weil wir endlich verstehen, das, was Gott uns geben will, was er uns damit gibt, weil wir es nicht in unsere Gedankenwelt reinpressen. Es kommt neu, es kommt restlos, es erhält nichts zurück, es kommt aber verklärt und verwandelt zurück. Sogar das Leid, sogar die Wunden. Was war denn der Auferstandene? Er hat die Wunden immer noch, sie sind aber verklärt worden, verwandelt. Es geht um Wandlung, es geht um Verwandlung. Aber das geht halt nur durch das Kreuz. Eine solche Wiedergeburt fällt mit dem Untergang des Natürlichen, des Willens und Verstands zusammen. Und darin liegt das Paradox. Die Wiedergeburt kommt erst durch die Kreuzigung. Kein Ostern ohne Karfreitag. Und wir sehen hier, wir kommen jetzt wirklich in die absolute Tiefe der Kreuzesmystik. Wir sehen, was das bedeutet. Was Karfreitag bedeutet. Auch für uns. Das schmerzliche Aufschlagen am Boden der Entbehrung im eigenen Nichts heißt Geborgenheit, Läuterung und Kraft. Wenn wir wirklich im Nichts aufschlagen, in der totalen eigenen Nichtigkeit, erkennen wir das alles Gottes und das gibt uns absolute Geborgenheit, absolute Läuterung, absolute Kraft. Wir sind dann voll in der Liebe, in der wahren Liebe. Und diese unglaubliche Spannung nennt Edith Stein im Dunkel geborgen. Im Dunkel geborgen. Das ist damit gemeint. Im Leiden empfängt man Kraft von Gott. Und wenn wir hinter dem Hintergrund jetzt schauen, es ist nicht mehr so noch ein bisschen was, aber es lohnt sich wirklich. Ich weiß, ich verlange euch viel ab. Aber das ist jetzt wirklich, glaube ich, noch, weil das jetzt wird es konkret an dem Beispiel, was sie tut in Auschwitz, Edith Stein. Also wir hören, was sie geschrieben hat, sie hat es begriffen, hat es sicher auch selber gelebt. Sie hat es aus Erfahrung geschrieben, nicht einfach nur aus Verstand, sondern sie hat es durchlebt, diese Kreuzeswissenschaft. Und mit dieser Haltung geht sie nach Auschwitz. Edith Stein, wir sind ja auch beim Sinne von Stellvertretung und Sühne, weil sie hat sich tatsächlich, da kommen wir gleich dazu, angeboten als Sühneopfer. Sie ist Jesus wirklich nachgefolgt bis ans Letzte. Edith Stein hat sich zum Ende ihres Lebens immer mehr auch mit dem Thema der Sühne beschäftigt. Sie schreibt, es ist ähnlich wie was Paulus sagt, es gibt eine Berufung zum Leiden mit Christus und dadurch zum Mitwirken an seinem Erlösungswerk. Das haben wir schon mehrmals gehört jetzt, dass wir, wenn wir mit Christus leiden, Anteil haben an seinem Erlösungswerk. Und tatsächlich wird Edith Stein auch am Ende ihres Lebens von einem Leiden eingeholt, das absurd und deswegen auch unerträglich gewesen sein muss. Das Leiden an ihrer blutsmäßigen Abstammung, die als biologische Tatsache im Dritten Reich ein Verbrechen wurde, nur weil sie Jüdin war. Das Leiden an ihrer blutsmäßigen Abstammung. Noch dazu betraf dieses Leiden nicht nur sie allein, sondern ihre ganze Familie und ihr ganzes Volk. Ihr letztes überliefertes mündliches Wort, kurz bevor sie ins Auto von der Gestapo gestiegen ist, vor dem Karmel in Echt, am 2. August 1942. Weiß jemand, was sie gesagt hat? Sie hat zu ihrer Schwester ähnlich war. Sie hat zu ihrer Schwester gesagt, komm Rosa, wir gehen für unser Volk. Komm, wir gehen für unser Volk. Und im Hintergrund, was sie wusste, was sie wirklich auch begriffen hat in ihrem, also nicht wusste, sondern was sie erfahren hat in ihrem Glaubensleben, wird es schon sehr konkret. Das hat sie nicht einfach nur so gesagt. Sondern sie wollte Jesus bis ans Kreuz nachfolgen. Die absurde Situation Edith Steins, eben ihres Blutes wegen gepeinigt zu werden, lässt sich auf das beziehen, was eben Johannes vom Kreuz mit diesem Entblößtsein, mit dem Dunkel und der geistigen Armut in der dunklen Nacht des Glaubens verbindet. Da war sie ganz unten, ganz leer. Sie war in ihrem eigenen Nichts, innerlich und äußerlich. Sie hat ihr nahes Ende auch geahnt. 39 hat sie schon ihr geistiges Testament verfasst. Und da hat sie das auch schon so reingeschrieben, kommen gleich dazu. Also sie hat ihr nahes Ende geahnt und innerlich immer mehr den Gedanken des Sühneopfers angestrebt. Edith Stein wollte sich in eine Lücke einsetzen lassen, ohne diese Lücke selbst auszusuchen. Sie wollte sich Gott für die Einfügung in ein unbekanntes Mosaik anbieten. Sie wollte das Kreuz annehmen, das Gott ihr gegeben hat. Diesen Platz ausfüllen, den Gott ihr gegeben hat, auch wenn es Auschwitz ist. Sie hat es angenommen. Und deswegen auch wirklich zu sehen, dass es für jeden von uns einen Platz gibt. Es muss nicht, also es ist jetzt in dem Fall nicht Auschwitz, es muss auch kein Martyrium sein. Aber dass wir es wirklich auch begreifen, Gott hat einen Plan für uns. Und diesen Plan anzunehmen. Und sie hat es voll Freude angenommen. Komm, wir gehen für unser Volk. Sie hat keine Angst gehabt. Sie hat diesen Weg angetreten, weil sie ganz mit Christus vereint sein wollte. Sie wollte sich Gott für die Einfügung in ein unbekanntes Mosaik anbieten. Und genau darin liegt auch das Loslassen. Sie hat nicht Gott gesagt, wer das Mosaik zu legen hat, wo sie gerne sein möchte, sondern sie hat gesagt, Gott, du weißt es. Und wo mein Platz ist, da wird das ganze Mosaik schön, aber nur dann, wenn ich da bin. Wenn die Nase oder das Nasenloch auf einmal dann beim Mosaik auf der Hand ist, das sieht blöd aus, oder? Also das muss schon dahin, wo es hin soll, das Mosaikstein. Und genau so hat sie es auch gesehen und das ist bei uns genauso. Sie hat sich selbst jahrelang zur Annahme des Kommenden, in welcher Gestalt auch immer das sein wird, das wusste sie natürlich nicht. Sie hat sich dahin erzogen, sie hat sich immer mehr auch damit beschäftigt und das wirklich dann aus ganzem Herzen gesagt, in ein unbekanntes Mosaik werde ich eingesetzt. 39 schreibt sie ihr Testament, es ist nicht mehr so viel, gell? Aber das lohnt sich jetzt wirklich noch, das heißt mit Lohnen in Anführungszeichen, um in die Tiefe zu kommen halt. Ne? 39 schreibt sie in ihrem Testament, schon jetzt nehme ich den Tod, den Gott mir zugedacht hat, in vollkommener Unterwerfung unter seinen heiligsten Willen mit Freuden entgegen. Ich bitte den Herrn, dass er mein Leben und Sterben annehmen möchte, zu seiner Ehre und Verherrlichung. Und sie schreibt auch in ihrem Testament von ihrem Willen zur Sühne. Sie möchte Sühne leisten durch ihren Tod für das jüdische Volk und für die Rettung Deutschlands und für den Frieden in der Welt. Und das ist krass. Das, glaube ich, haben jetzt die meisten, ich habe es auch, wir hatten letzte Woche das Glück, wir Passionisten bei Frau Professor Gerd Falkowitz Exerzitien zu haben über Edith Stein und da ist das auch vieles. Und da ging es mir genauso. Ich habe erst mal überhört, was das jetzt eigentlich heißt. Sie will ihr Leben als Sühneopfer für Deutschland, für die Rettung Deutschlands anbieten, hingeben. In Auschwitz für Deutschland zu sterben. Und da ist wirklich die Frage, ist denn wirklich jemand willentlich, es geht ja immer da auch, Sühneopfer haben wir gehört, willentlich für Deutschland gestorben in Auschwitz? Mit Edith Stein wissen wir zumindest, also von mindestens einer, aber es waren sicher mehr Heilige, die dort auch genau in demselben zur Sühne für Deutschland, für die Rettung Deutschlands. Edith Stein hat ihr Leben wahrhaftig als Sühneopfer für andere hingegeben. Nicht nur für ihr jüdisches Volk, sondern auch für die Rettung Deutschlands. Bitte, Herr. Die ihn kreuzigen, für die hat er gebetet. Sie macht das Gleiche. Und denken wir wirklich auch an die vorherigen Vorträge zurück über das Sühnen, für diese gewaltige Schuld, die Deutschland auf sich geladen hat, gibt Edith Stein ihr Leben als Sühneopfer hin. Und wir sehen hier, dass auch selbst im Grauen von Auschwitz die Gnade Gottes wirksam war. Wir hatten schon mal die Tage die Frage, wo war Gott in Auschwitz? Am Kreuz. Und das ist genau das. Hier, Edith Stein. Trotz aller Schuld ruht, und das ist so in Deutschland, auch in Österreich, trotz dieser Schuld, die auf unserem Land lastet, ruht unser beflecktes Land auch auf den Schultern großer Märtyrer. So wie Edith Stein. Und ihr Name ist nur einer von vielen. Edith Stein ist Patronin Europas. Sie wird für Europa wirklich eine Gesegnete, weil sie bereit war, Auschwitz für andere zu erdulden. Und das, liebe Freunde, ist wirklich eine gelebte Anteilnahme einer großen Heiligen am Sühneopfer Jesu. Ein Impuls zum Mitnehmen. Nach diesem, es war sehr viel, es war schwer, aber ich denke, hier sieht man wirklich, wohin Gott die Seelen, die sich für ihn öffnen, führen kann. Ein Impuls. Was bedeutet es für mich, persönlichen Anteil am Kreuzesopfer Jesu zu haben? Was bedeutet es für mich, persönlich Anteil am Kreuzesopfer Jesu zu haben?